Liebe Kapitalmarktinteressierte, hier spricht Magnus von Schlieffen mit einer neuen Ausgabe von Klar Kimming, der Kapitalmarktmeinung von Breitenbach von Schlieffen und Co. Wie immer dient dieser Podcast nur der Information. Die Inhalte stellen keine Handlungsempfehlung dar. Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Performance. Auch die Nennung einzelner Titel stellt keine Handlungsempfehlung dar, sondern dient ausschließlich der Veranschaulichung von Informationen. Liebe Kunden und Kapitalmarktinteressierte, seit Anfang November steigen Aktienkurse an. Während es sich anfänglich nur um wenige Aktien großer US-Technologieunternehmen handelte, über die glorreichen sieben hatte ich im Oktober letzten Jahres berichtet, hat der Aufschwung immer mehr an Breite gewonnen. Dr. Bert Flossbach schreibt in seinem aktuellen Bericht, dass die Luft dünner wird und eine Korrektur wünschenswert wäre. Auch wenn weder Flossbach von Storch noch wir timen können, können wir die Aussage unterschreiben. Der April zeigt sich bisher eher gemischt, was gut und wichtig ist, damit die Stimmung nicht zu positiv wird. Wenn Aktienkurse stetig steigen, vergessen Investoren in der Regel, unter welchem persönlichen Stress sie bei der letzten größeren Korrektur, die war von August bis Oktober letzten Jahres, gelitten haben. Sie schauen auf die Indizes, die am stärksten gestiegen sind und wären gerne dabei gewesen, und zwar nur im Bereich dieser Indizes. So ist es nicht verwunderlich, dass man an der einen oder anderen Stelle lesen kann, dass ein Investment in ein ETF auf den Weltaktien MSCI eine logische und sichere Geldanlage ist. Auch wenn ich dazu eine Meinung habe, haben wir diese Aussagen zum Anlass genommen, vollkommen unabhängig und wertfrei nachzufragen. Und zwar nicht bei Banken, sondern bei den künstlichen Intelligenzplattformen ChatGPT, Microsoft Copilot und Perplexity. Diesen haben wir folgende zwei Fragen gestellt. Was ist eine sichere Geldanlage? Und zweitens, ist ein MSCI Welt ETF eine sichere Geldanlage? Ich zitiere nun einige der Antworten, die von allen Plattformen relativ ähnlich sind. Alle Plattformen sind übrigens frei verfügbar, sodass Sie sich selber umfassend informieren können. Zur ersten Frage, was ist eine sichere Geldanlage, meint ChatGPT folgendes. Eine sichere Geldanlage ist eine Investition, die ein geringes Risiko birgt, Geld zu verlieren. Typischerweise gehören dazu Anlagen wie festverzinsliche Wertpapiere, Staatsanleihen, hochwertige Unternehmensanleihen und Sparkonten mit Einlagensicherung. Diese Anlagen bieten in der Regel niedrige Renditen im Vergleich zu riskanteren Investitionen in Aktien, aber auch dafür eine höhere Sicherheit des Kapitals. Perplexity kommt zum gleichen Ergebnis und nennt die gleichen Investmentvehikel. Microsoft Copilot nennt ebenfalls die gleichen Anlageformen, nennt aber zusätzlich Indexfonds, also ETFs, und schreibt dazu, diese Fonds investieren in einen breiten Marktindex, zum Beispiel den DAX oder den S&P 500. ETFs bieten eine gute Rendite und Diversifikation, sie sind langfristig sicher, aber es gibt Wertschwankungen. Die zweite Frage, ob ein MSCI Welt ETF eine sichere Geldanlage ist, wird wie folgt beantwortet. ChatGPT schreibt dazu, zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein MSCI World ETF einige Merkmale einer konservativen Kapitalmarktanlage aufweist, wie zum Beispiel breite Diversifikation. Dennoch ist er im Allgemeinen aufgrund der mit Aktien verbundenen Risiken möglicherweise nicht die konservativste Anlageoption für alle Anleger. Es ist wichtig, dass Anleger ihre individuellen Anlageziele, Risikobereitschaft und Zeithorizonte berücksichtigen, bevor sie entscheiden, ob ein MSCI World ETF für sie als konservative Kapitalmarktanlage geeignet ist. Perplexity meint zu der Frage, ein MSCI World ETF ist eine relativ sichere Geldanlage für langfristige Anleger, hat aber auch einige Risiken. Historisch hat der MSCI World Index seit 1970 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9% erzielt. Durch die breite Streuung auf über 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländern ist das Risiko breit gestreut. Rund 70% des Index sind US-Aktien. Die Top 10 Positionen machen über 20% aus, darunter viele Technologiekonzerne. Bei einer Schwäche dieser Sektoren oder Regionen leidet der gesamte Index. Nach dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 brauchte der Index 13 Jahre, um den alten Höchststand wieder zu erreichen. Insgesamt ist ein MSCI World ETF für einen langfristig orientierten Anleger mit einer Anlagedauer von mindestens 10 bis 15 Jahren eine solide Kernanlage im Aktienportfolio, birgt aber auch erhebliche Risiken bei Krisen in bestimmten Regionen oder Branchen. Die Microsoft Copilot Chatbox hat zu der Frage keine klare Meinung, sondern beschreibt nur den Index und nennt drei Firmen, über die Investoren ein MSCI World ETF kaufen können. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass diese drei Unternehmen genannt wurden. Ein MSCI Welt sei erwähnt, kann über jede Bank gekauft werden. Einen wirklichen Mehrwert liefert also die Microsoft Copilot-Antwort nicht. Vollkommen wertfrei, ich beende das Zitieren hier, können wir aus den Antworten festhalten, dass Aktien nur dann als sichere und konservative Geldanlage eingestuft werden können, wenn der Investmenthorizont langfristig ist. Wenn man also in den letzten 3 Jahren mit einem Investment einen MSCI-Welt-ETF Geld verdient hat, ist der Erfolg nicht damit gleichzusetzen, dass es sich um eine sichere Geldanlage handelt. Es war einfach ein guter 3-Jahres-Zeitraum, der sich nicht wiederholen muss. Ein Investor, dem April 1998 ein MSCI-Welt-ETF erwarb, also 2 Jahre weiter steigende Kurse genießen durfte, bevor die Dotcom-Blase platzte, hatte im März 2003 fast 30% verloren und musste bis März 2004, also 6 Jahre, warten, bis der Einstand vom April 1998 wieder erreicht wurde. Für langfristige Investoren ist das kein Problem, für alle anderen schon. Die Verfechter eines Investments in ein MSCI-ETF, Welt-ETF, führen in der Regel an, dass nur die wirklich guten Unternehmen im Index größer werden und die schlechten kleiner. Das ist Survival of the Fittest. Das stimmt, nur der Weg dorthin kann schmerzhaft sein, da sich die Indexzusammensetzung nur langsam ändert. Das möchte ich ein bisschen ausführen. Von den 10 wertvollsten Unternehmen des Jahres 2000, also der Internetboomzeit, kann sich nur noch ein Unternehmen weiterhin zu dieser Gruppe zählen. Das ist Microsoft. Die anderen 9 sind andere Unternehmen. 4 Aktien der damals größten Aktien haben heute 40% an Wert verloren. Seitdem. Das sind General Electric, Cisco, Intel und Pfizer. Nokia gehörte im Jahr 2000 ebenfalls zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Dessen Aktie hat seit dem Platzen der Internetblase mehr als 90% verloren. Kein Wunder also, dass bei Stress in einer bestimmten Region und oder einem Sektor es so viele Jahre dauert, bis der Index seinen alten Höchststand wieder erreicht hat. Wie ChatGPT geschrieben hat, bergen die Konzentration auf Technologie und USA einige Risiken. Dazu möchte ich auf die Entwicklung der letzten 24 Jahre von 2 Aktien eingehen. Am 27. März 2000, also an der Höchstzeit des Internetbooms, wurde das Unternehmen Cisco dank der Entwicklung des Aktienkurses das wertvollste Unternehmen der Welt. Cisco stellt Netzwerke her. Solche Netzwerke sind für das Betreiben des Internet offensichtliche Voraussetzung, also aufregend. Nachdem die Aktien von Cisco im Jahr 1997 in kurzer Zeit mehr als 30% verloren hatten, stieg sie anschließend innerhalb von 3 Jahren um 1250% an. Das wird eine Menge Begehrlichkeiten für diese Aktie geweckt haben. In den folgenden 2 Jahren verlor die Aktie fast 90%, was wohl zu einiger Traurigkeit geführt haben wird. Den historischen Höchstkurs vom März 2000 hat die Aktie bis heute nicht erreicht. Über die Jahre hat man mit der Aktie gut Geld verdienen können, dennoch steht sie heute 38% unter ihrem vor 24 Jahren erfolgten Höchststand. In der Zeit, als die Aktie von Cisco immer neue Höchststände erklimmte, verlor die Aktie von Nestle fast 20%. Frei nach dem Motto, warum man sich als Anleger oft mit Lebensmitteln auseinandersetzen sollte, wenn wirklich sexy Netzwerke sind. Seit dem Tag des Höchststands der Cisco-Aktie haben die Aktien von Nestle fast 220% plus Dividenden zulegen können. Langfristig war dann wohl eher Nestle sexy. Übrigens hat die Aktie von Nestle seit dessen letztem Höchststand im Dezember 2021, ich komme zurück in die Gegenwart, ca. 25% verloren, während Nvidia nach einem 60%igen Kursfall in 2022 um fast 700% gestiegen ist und den MSCI-Welt mitgezogen hat. Der Schweizer Aktienindex hat im Gegensatz zum MSCI-Welt, Nasdaq oder auch DAX seinen bisherigen Höchststand vom Dezember 2021 bislang nicht wieder erreicht und liegt 10% darunter. Irgendwie erinnert mich vieles von damals an heute. Ich bin der festen Überzeugung, dass in 20 Jahren die Namen der wertvollsten Unternehmen andere sein werden als heute. Diese Veränderung wird der MSCI-Welt begleiten. Unabhängig davon unterstreichen wir die Aussagen der AI-Chatboxen, dass Aktien langfristig eine sichere Geldanlage darstellen, sofern eine breite Streuung erfolgt. Jede Form von Konzentration birgt erhebliche Risiken. Und meine Erfahrung der letzten 35 Jahre ist, dass sich diese Risiken früher oder später zeigen. Wer glaubt, dass ein reines Investment in einen MSCI-Weltaktienindex, ETF, eine kurz- oder mittelfristig sichere Geldanlage ist, wird etwas anderes erfahren. Die Chatboxen hatten auch als sichere Geldanlage Anleihen genannt, was der Grund ist, warum ich auf diese ebenfalls eingehe. Mit Anleihen hat man im Jahr 2022 viel Geld verloren, aber in den letzten 18 Monaten gut Geld verdienen können, solange die Laufzeiten der Anleihen nicht zu lang waren. Ende 2023 gab es eine ganze Reihe von Investmentstrategen, ich würde mal sagen die Mehrheit, die eine Rezession in den USA und Europa erwartet haben und aus dem Grund erwartet haben, dass die Zentralbanken die Zinsen baldig senken müssen und werden. Zwar sind die Inflationszahlen gefallen, aber mit Ausnahme von England und Deutschland sind die Wachstumsraten in einem großen Teil der Welt weitaus besser als erwartet, sodass sich die Zentralbanken mit den Zinssenkungen Zeit lassen können. Wir alle dürfen bitte nicht vergessen, dass die Hauptaufgabe von Zentralbanken in der Sicherung der Geldwertstabilität liegt, also Inflation sowie Deflation zu vermeiden. Für die Umsetzung dieses Ziels bedienen sich Zentralbanken der Zinsen sowie der Steuerung der Geldmenge. Die einfache Formel ist: Droht die Wirtschaft zu stark zu steigen und damit zu Inflationsdruck zu führen, erhöhen Zentralbanken die Zinsen und verknappen die Geldmenge und umgekehrt. An dieser Stelle bitte ich die Zuhörer des Podcasts, sich in die Lage der für solche Maßnahmen verantwortlichen Personen bei Zentralbanken zu versetzen. Sie sehen, dass die Wirtschaftsleistung robust bleibt und dennoch die Inflation sinkt. Und sie können sich noch an die Phase der Nullzinspolitik sowie der plötzlich extrem hohen Inflationszahlen erinnern, solange ist das ja auch nicht her. Der Wirtschaft geht es gut. Ja, ich weiß, dass das für Deutschland nicht gilt, aber Deutschland ist dann doch nicht der Nabel der Welt. Die Arbeitsmarktzahlen sind gut. Von Rezession weit und breit ist nichts zu sehen. Bisher jedenfalls nicht. Würden Sie eine Notwendigkeit sehen, die Zinsen zu senken? Meine Antwort dazu ist, solange die Wirtschaft halbwegs robust wächst und die Inflation nicht zu weit fällt, werden Zinssenkungen rar sein oder ausbleiben. Da die Zentralbanken nur Einfluss auf die kurzfristigen Zinsen haben, kann es sogar sein, dass bei dem robusten Wachstum die langfristigen Zinsen etwas steigen. Für die USA gilt das Gesagte eher als für Europa. Die Aufgabe der Geldpolitik ist, bei Bedarf durch Zinssenkungen und die Zurverfügungstellung von Geld stimulierend zu wirken. Dafür benötigen Zentralbanken einer gewissen Firepower. Aufgrund der jahrelangen Niedrigzinspolitik und Geldmengenausweitung hatten Zentralbanken einen großen Teil dieser Firepower verloren. Der Maßnahmenschrank war leer und es braucht Zeit, bis er sich wieder füllt. Die Zentralbanken handeln meines Erachtens sehr weise, wenn sie sich den Rufen der Wirtschaft und Politik entziehen und mit Zinssenkungen so lange wie möglich warten. Es steht zwar zu fast 100% fest, dass der nächste Zinsschritt nach unten und die Zeit steigender Zinsen vorbei sein wird. Das heißt aber nicht, dass man mit langlaufenden Anleihen gut bedient ist. Aktuell ist die Zinsstrukturkurve invers, heißt, für Tagesgeld gibt es mehr Zinsen als für eine 10-Jahres-Anleihe guter Bonität. In den kommenden Monaten sollte sich die Zinsstrukturkurve normalisieren, also Tagesgeld weniger als eine langlaufende Anleihe bringen. Das ist nicht neu und allseits bekannt und führt zu dem Reflex, sich das Zinsniveau von heute langfristig sichern zu wollen und Anleihen mit möglichst langen Laufzeiten zu kaufen. Ich halte das für keine so gute Idee, da wie oben zuvor erwähnt, die langfristigen Zinsen auch noch etwas steigen können. In dem Fall verzeichnen solche Anleihen Kursverluste, die im Laufe der Jahre zwar verschwinden, bei langlaufenden Anleihen kann das aber einige Jahre dauern. Wir halten es für richtig, einen Wasserfallprozess im Portfolio zu haben und Anleihen über ein Laufzeitspektrum von 1 bis 7 Jahre im Portfolio zu haben. Immer wenn eine Anleihe fällig wird, kauft man wieder Anleihen mit 7 Jahren Restlaufzeit. Da alle Anleihen zusammen, gemeinsam im Portfolio, jeden Tag einen Tag älter werden und zurückgezahlte Anleihen mit 7-jährigen Anleihen ersetzt werden, bleibt die durchschnittliche Restlaufzeit des Anleiheportfolios immer fast gleich. Auf diese Weise hat man als Investor das Risiko, die Zinswende zu verpassen, sowie Verluste aus steigenden, langlaufenden Zinsen reduziert. Ein solcher Investmentprozent ist eine weitgehend sichere Geldanlage. Mittelfristig orientierte Investoren können für eine sichere Geldanlage einen Mix von zum Beispiel 50%, 50-50 aus Aktien und Anleihen haben. Sie müssen also allerdings darauf achten, dass der Mix stabil bleibt, der Aktienanteil wohl diversifiziert ist und der Anleiheteil ebenfalls ausgewogen ist und das Risiko aus zu langen Laufzeiten und schlechter Bonität gering ist. Ein solches Portfolio liefert über die Zeit solide und robuste Erträge. Langfristig orientierte Investoren können für die sichere Geldanlage einen höheren Aktienanteil haben. Ein Investmenthorizont jenseits 20 Jahren darf einen Aktienanteil von 100% haben. Man darf nur nicht nervös werden und glauben, dass man die Entwicklung der Märkte timen kann. Zum Thema Timen lese ich zum Schluss des Podcasts einen kurzen Artikel aus dem Handelsblatt vom 28. März diesen Jahres vor. Die Überschrift ist: 50 Handelstage erklären Kursgewinne aus 37 Jahren. Der Artikel geht wie folgt. Auf über 18.000 Punkte ist der DAX mittlerweile gestiegen. Am Mittwoch markierte der deutsche Börsenleitindex mit 18.511 Zählern sein nächstes Rekordhoch. In knapp 37 Jahren hat er damit mehr als 1.750% zugelegt. Allerdings ist das nicht etwa das Ergebnis eines stetigen Aufwärtstrends, wie Berechnungen des Handelsblatts zeigen. Stattdessen sorgten wenige Handelstage für die gesamten Gewinne. Rechnet man die 50 besten Handelstage aus den mehr als 9.000 Handelstagen seit dem Start des DAX im Juli 1988 heraus, liegt der Index im Minus. Hätten Anleger in jedem Jahr die 10 besten Handelstage verpasst, wäre die jährliche Rendite nicht nur komplett eingebrochen, Anleger hätten sogar Geld verloren. Statt eines jährlichen Plus von durchschnittlich gut 9% wäre ein Verlust von im Schnitt fast 15% angefallen. Das richtige Timing in verschiedenen Situationen kann also einen extremen Einfluss auf den Anlageerfolg haben. Steffen Meyer, Professor für Finanzen an der Universität Aarhus, beobachtet, dass Anleger immer wieder denselben Fehler machen. Sie versuchen, den Markt zu timen, indem sie immer wieder verkaufen und dann wieder einzusteigen. Die Gefahr hierbei, die besten Tage zu verpassen, ist riesig. Besonders krass war die Differenz im Jahr 2009. Hätten Anleger nur die 10 besten Handelstage verpasst, wäre statt eines Gewinns von 24% ein Verlust von 18% angefallen. Wer im abgelaufenen Jahr 2023 beim DAX die 10 besten Handelstage verpasst hätte, wäre statt mit einem Gewinn von 20% mit einem Mini-Plus von knapp 1% aus dem Jahr gegangen. Ende des Zitats. Eigentlich ist diese Aussage alles andere als überraschend. Dennoch bin ich immer wieder überrascht, dass einige meist unerfahrene Anleger dennoch glauben, time zu können. Wie üblich wünsche ich uns allen alles Gute und besonders gute Nerven, wenn Aktienmärkte mal wieder fallen, was sie irgendwann tun werden. Falls Sie in den nächsten 3 bis 6 Monaten Geld benötigen, erscheint mir der Zeitpunkt geeignet, dieses durch Verkäufe zur Verfügung zu stellen. Damit sage ich nicht, dass Sie alles verkaufen sollen und erinnere eindringlich an den kurzen Artikel aus dem Handelsblatt, den ich eben vorgelesen habe. Wenn Sie kein Geld benötigen, nur bitte darauf achten, dass die ursprüngliche Aufteilung des Vermögens, zum Beispiel 50-50, beibehalten bleibt. Das nennt sich Rebalancing oder Rebalancieren. Mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute und hoffe, dass Ihnen der Inhalt des Podcasts gefallen hat. Ihr Magnus von Schlieffen.